Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin und langjährige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, und Chefredakteurin der Taz war sie auch, und Professorin an der UdK Berlin ist sie auch nach wie vor, Honorarprofessorin. Ich könnte das jetzt noch weiterführen.
Müssen Sie nicht.
Nee, gut, dann höre ich an dieser Stelle auf und sage herzlich willkommen, Bascha Mika.
Vielen Dank und guten Tag.
Ich möchte die Sendung gerne mit dem sogenannten Check-in-Generator beginnen, Frau Mika. Das mache ich immer mal, weil das so eine Internetseite ist, die mir auf Klick eine Einstiegsfrage ausspuckt, die ich also selber auch nicht vorher kenne. Und ich klicke mal kurz und gucke, was hier rauskommt. Welche Nachspeise mögen Sie ganz besonders gern, Frau Mika?
Mousse au Chocolat.
Oh, warum?
Das ist das Allerbeste. Ganz viel dunkle Schokolade, ich mag überhaupt keine helle, ganz viel dunkle Schokolade und dann so wunderbar locker, wenn es gut gemacht ist. Ich krieg selbst immer nicht so gut hin. Und das Tolle ist, es gibt ja auch Torte mit Mousse au Chocolat und so kleine Bällchen bei belgischen Bäckern zum Beispiel, für die ich gerade im Moment schwärme. Die machen so kleine Bällchen mit Mousse au Chocolat. Super.
Oh, ich krieg gerade ein bisschen Lust, aber das Mittagessen ist ja noch vor uns. Ich weiß aber nicht, wie es bei Ihnen ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht haben Sie ja noch ein gutes Mousse au Chocolat-Rezept im Schrank und können sich, während Sie hier uns als Radiosendung live oder auch als Podcast später hören, ein bisschen an einen guten Nachtisch machen. Aber egal, ob Sie das tun oder etwas ganz anderes tun, vielleicht draußen unterwegs sind, wir freuen uns, dass Sie zuhören. Wir sortieren wie immer nicht nur die Süßigkeiten und Nachspeisen des Tages, sondern auch die Themen dieses Tages. Schön, dass Sie dabei sind und dass Sie zuhören. Wir möchten mal auf ein geplantes Reformprojekt schauen. Und zwar soll das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformiert werden.
Oder?
Das stimmt. Ich habe es mir auch hier schön mit Bindestrichen hingeschrieben, weil man sich sonst verhaspelt beim Aussprechen. Das Bundeskabinett berät heute über Änderungen bei diesem Gesetz. Das regelt seit 2007, wie Arbeitsverträge für wissenschaftliches und künstlerisches Personal an Hochschulen befristet sein dürfen. Und unter dem Hashtag Ich bin Hanna prangern ja seit einiger Zeit vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zum Teil ziemlich prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft an. Da geht es vor allem um Kurzzeitverträge und immer neue Befristungen, also solche Kettenbefristungen. Und bevor wir da in die Diskussion gehen, muss ich, glaube ich, kurz noch sagen, was dieser Reformvorschlag vorsieht. Unter anderem sieht er vor, dass Mindestvertragslaufzeiten eingeführt werden sollen. Also der erste Arbeitsvertrag vor der Promotion, also vor dem Doktortitel in der Wissenschaft, muss oder soll dann in der Regel eine Laufzeit von mindestens 3 und nach der Promotion in der sogenannten Postdoc-Phase von mindestens 2 Jahren haben. Und ein Bündnis aus Gewerkschaften, Betriebsräten, Studierendenvertretern begrüßt diese Neuregelung erstmal. Finden Sie auch, dass das eine Verbesserung bringt, Frau Mika?
Naja, 3 Jahre, um eine Promotion zu schreiben, das finde ich schon sehr ambitioniert. Also vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich sind die Zeiten sehr viel länger, nämlich knapp 6 Jahre. Das mag im naturwissenschaftlichen Bereich anders sein. Und das bedeutet, dass der Stress ja nochmal stärker wird. Denn wenn man weiß, ich habe nur für 3 Jahre eine Stelle, bis dahin muss ich meine Promotion auf die Reihe kriegen. Und das ja normalerweise in einem Alter, wo man das Studium abgeschlossen hat und an Familiengründung denkt. Und was bedeutet das? Man stellt natürlich alles, was familiäre Planungen angeht, erstmal zurück. Zumal ja auch die wirtschaftliche Situation dann so unsicher ist.
Es gibt noch einen anderen Reformvorschlag, der betrifft dann auch die Zeit nach der Promotion. Und zwar ist ja immer der Vorwurf, dass da diese verschiedenen Befristungen so direkt nach und nach aneinandergereiht werden. Und da sieht dieser Vorschlag jetzt vor, dass WissenschaftlerInnen nach der Promotion künftig für maximal 4 Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. Bisher waren es 6 Jahre. Und dann nach diesen 4 Jahren könnten es noch 2 weitere Jahre geben, aber nur, wenn es eine verbindliche Zusage dann auch für eine anschließende unbefristete Stelle gibt. Also sehr technisch, Sie merken das, Sie vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber der Gedanke dahinter ist ja, dass man eben nach 4 Jahren Klarheit hat, dass man dann weiß, kann ich in der Wissenschaft bleiben? Ja, nein. Und wenn das nicht der Fall ist, muss ich sagen, ist es ja dann eigentlich auch gut, Klarheit zu haben und wirklich auch den Absprung dann zu schaffen und nicht ewig mit befristeten Verträgen sich durchzuhangeln, bis man irgendwann dann merkt, ach, Professorin werde ich jetzt doch nicht mehr, und dann aber auf dem anderen Arbeitsmarkt, sage ich mal, gar nicht mehr so richtig zu gebrauchen ist.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also es ist schon sinnvoll, dass man diese Klarheit hat. Auch diese 4 Jahre sind gut, dass das nicht einfach immer 6 Jahre sind. Auf der anderen Seite darf man auch nicht verbessern, stehen wir denn wissenschaftlich und in der Forschung so toll da in Deutschland? Nö, stehen wir nicht. Also wir brauchen junge, ambitionierte Leute, die bereit sind, diese Ackerei bis zu einer Professur und einer Festanstellung auf sich zu nehmen. Und da muss man doch die Hürden eher senken, als sie weiter zu erhöhen. An diesem Punkt werden sie sicherlich gesenkt. Aber insgesamt, glaube ich, müsste man sehr viel stärker an das System rangehen. Denn an den meisten Hochschulen, zumindest an den staatlichen Hochschulen, ist es doch so, sobald man eine Professur hat, dann sitzt man im Sattel, dann kann einem niemand mehr was. Und ich rede jetzt nicht von der Freiheit der Wissenschaft. Also, dass einem an diesem Punkt niemand ans Bein pinkeln kann, das ist ja völlig richtig. Aber man sitzt auch eben ökonomisch und auf seinem Lehrstuhl extrem fest im Sattel. Und alles, was sozusagen Flexibilität angeht, wird dann auf die jungen Leute abgewälzt. Und das kann nicht richtig sein. Starrheit auf der einen und bestimmte Generationen, die sich dann irgendwie durchhangeln müssen ohne Perspektive, das geht so nicht.
Wo ja die Argumentation dieser Befristungen oft ist, dass junge Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler überhaupt nachrücken können. Dass es eine gewisse Fluktuation gibt, dass junge Menschen die Chance kriegen, sich in der Wissenschaft zu beweisen.
Ja, das aber, ist ja schon aber auf den Professor. Auf den Professorinnen-Sesseln, da gibt es eben diese Fluktuation nur, indem jemand ab einem bestimmten Alter emeritiert wird. Also da gibt es eigentlich gar keine Fluktuation.
Also höre ich dann richtig raus, dass Sie eigentlich dafür wären, diesen Status der Unendlichkeit der Professur aufzuheben?
Nicht unbedingt aufzuheben, aber zumindest, dass man ihn auch überprüft. Also Sie wissen das sicherlich aus Ihrer eigenen Ausbildung. Ich weiß das aus meiner Ausbildung und auch aus meiner Arbeit an der UdK. Es ist doch nicht so, dass alle Leute, die erst einmal auf einem Professorinnensessel Platz genommen haben, dann auch weiterhin vernünftige Arbeit machen, sich um ihre Studierenden kümmern, sich in der Forschung engagieren und so weiter und so weiter. Sondern es gibt natürlich auch, wie in vielen anderen Berufen auch, Leute, die sich entsprechend ausruhen. Aber mit einem gesettelten Hintergrund, das finde ich schon mal bedenkenswert. Das könnte man sich ja auch mal überlegen. Also zum Beispiel auch zu gucken, wird denn diese Arbeit von irgendeiner Stelle irgendwann mal evaluiert, die da geleistet wird?
Nur wäre ja dann in dem Gedankengang es eher so, dass man noch mehr befristet. Also dass man dann sagt, gut, die Jungen sind befristet, dann werden die Älteren, Etablierteren auch befristet.
Und nein,
dann
es geht nicht um Befristung, es geht um Evaluierung. Das heißt, auf die Arbeit zu schauen, wird da qualitativ gute Arbeit geleistet. Und bei den jungen Leuten, die erstmal in feste Jobs kommen wollen, wird das permanent gemacht und zum Teil sehr extrem und brutal. Und bei den Älteren irgendwie gar nicht. Und das finde ich nicht gerecht.
Nur schafft das ja dann trotzdem keine bessere Arbeitswelt für die Jüngeren, die immer noch unter der Befristung leiden.
Das weiß ich nicht, denn ich glaube,
also wenn nicht mehr Stellen zumindest.
Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, den Sie ansprechen. Und darüber müsste man nämlich auch mal nachdenken. Die Politik argumentiert, so wie Sie es vorhin gesagt haben, nach dem Motto, man braucht diese Befristung, damit eben möglichst viele die Chance haben. Wie wäre es denn, mal vielleicht ein bisschen mehr Geld in Bildung zu stecken? Es gibt diesen schönen Satz, es gibt eigentlich kein Verbrechen an einer Volkswirtschaft und an einer Bevölkerung, das größer ist, als nicht genügend Geld in Bildung zu stecken. Und auch da wissen wir, dass Deutschland, wir brauchen uns nur die PISA-Ergebnisse anzugucken, ganz schlecht dasteht. Das kann es doch nicht sein. Und dann zu sagen, naja, mit der Befristung, dann kriegen wir das ja irgendwie hin, dass da möglichst viele Leute reinkommen.
Jetzt sind Sie ja selber auch Professorin an der Universität der Künste, wenn ich es richtig gesehen habe, Honorarprofessorin, also sozusagen nicht mit so einer Professur, die dann so
genau,
ewig
Honorar läuft. Heißt allerdings nicht Honorar, sondern es heißt natürlich Ehrenamt.
Ah, wirklich?
Natürlich.
Das heißt, ich wollte Sie nämlich gerade nach Ihren Erfahrungen mit Verträgen fragen. Also es gab dann einen Vertrag, aber da stand 0 Euro.
Ich habe über sehr viele Jahre, weit über ein Jahrzehnt, ich glaube fast 20 Jahre, an der Universität der Künste gearbeitet, erst als Dozentin. Und da wurde man durchaus, wenn auch sehr schwach, entlohnt. Aber ich habe das ja immer nur nebenberuflich gemacht. Ich war ja nach wie vor Journalistin bei der Taz. Aber als ich aus der Taz rausgegangen bin, habe ich den Studiengang auch geleitet.
Kulturjournalismus, aber, ne? Ja.
Genau, den Studiengang Kulturjournalismus. Inzwischen war ich Honorarprofessorin. Und alles, was ich da an Arbeit geleistet habe, war ehrenamtlich. Und ich finde das völlig okay, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ob das dann unbedingt immer an einer Universität sein muss, weiß ich nicht. Aber das ist das System, das hinter den Honorarprofessoren, Professoren, wie sagt man? Jedenfalls hinter den Honorarprofessorenstellen steckt, dass sie eben nicht bezahlt werden, dass man Leute reinholt, die lehren, ohne dass es die Uni etwas kostet. Dafür kriegen sie den Titel.
Bascha Mika ist mein Gast hier heute. Sie ist Journalistin und war lange Chefredakteurin der Taz und der Frankfurter Rundschau und schreibt nach wie vor auch als Autorin für die Frankfurter Rundschau und hat ganz neu einen Podcast, oder Frau Mika?
Richtig. Er heißt Mikas Matrix und ist ein politisch-feministischer Podcast. Das heißt, ich versuche darin, den patriarchalen Misthaufen mal unter feministischen Gesichtspunkten zu betrachten und zu beleuchten.
Dann bin ich gespannt, werden wir sicherlich auch im Laufe, wenn Sie mal wieder zu Gast sind, der läuft ja, glaube ich, erst seit März, ne?
Genau, seit 8. März. Wann startet man einen feministischen Podcast? Natürlich am Weltfrauentag.
Sie haben gerade vom Misthaufen gesprochen. Ich traue mich jetzt mal eine etwas gewagte Überleitung zu unserem nächsten Thema zu machen. Die SPD-Spitze hat nämlich einen Brandbrief erhalten und möglicherweise...
Sie meinen, es wurde Ihnen ein Misthaufen vor die Tür gekippt.
Danke, Sie haben mir die Überleitung abgenommen, Frau Mika. Richtig, dieser Brandbrief, der ist nämlich schon nicht nur so ein Pappenspiel, würde ich sagen. Der ist schon vor einer Woche eingetroffen und geschrieben worden. Den hat eine Gruppe von Wissenschaftlern rund um den renommierten Historiker Heinrich August Winkler geschrieben, unterzeichnet. Und die Diskussion darum ist aber jetzt sehr stark in Gang gekommen. Deswegen sprechen wir heute drüber. Und es geht in diesem Misthaufen, in diesem Brandbrief, um die Ukraine-Politik der SPD. Das heißt darin, man betrachte mit wachsender Sorge die Positionierung der SPD zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kanzler Scholz habe erklärt, die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren und er habe von einer Zeitenwende gesprochen, schreiben die Professoren. Aber die jüngsten Äußerungen von Scholz und auch die der Parteiführung ließen die nötige Klarheit und unzweideutige Solidarität vermissen, die daraus eigentlich folgen müsste. Würden Sie diesen Brief auch unterschreiben mit dieser sehr schon klaren, krassen Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung, Frau Mika?
Never ever.
Why not?
Also, es geht hier garantiert um einen verdienten Historiker, ohne Zweifel. Aber eben auch renommierte WissenschaftlerInnen können sich irren. Und ich finde natürlich nicht jede Kritik, die geäußert wird in diesem Brief, unverhältnismäßig oder auch nicht zutreffend, aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, da geht es um den Frust von Wissenschaftlern, die sich darüber ärgern, dass die Politik nicht ihren Vorgaben oder ihren Ratschlägen folgt. Also zum Beispiel, wenn es in diesem Brandbrief heißt, es wäre ein großer Fehler von Kanzler Scholz, dass er ausschließt, dass Bundeswehrtruppen in die Ukraine, in der Ukraine mitmischen, dass sie in den Krieg eintreten, dass NATO-Truppen in den Krieg eintreten. Was will er denn? Will er tatsächlich, dass öffentlich darüber diskutiert wird, dass wir einen dritten Weltkrieg produzieren? Man stellte sich doch mal vor, was das bedeuten würde, wenn sich ein Kanzler hinstellt und sagt, so wie es Macron in Frankreich getan hat, aber da hat es ja offenbar in der Bevölkerung nicht zu einem Aufschrei geführt. Hier würde es garantiert zu einem großen Aufschrei führen, weil alle natürlich Sorge hätten, wir sind so nah dran und wir sind die nächsten Kombattanten in diesem Krieg und haben ihn dann auch zu spüren. Das Chaos in diesem Land mag ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich mag mir auch nicht vorstellen, was es dann für den Zulauf zur AfD bedeuten würde.
Obwohl ja die Kritik, so habe ich sie verstanden, vor allem auch auf den Kommunikationsstil des Kanzlers abgehoben hat. Also in diesem Brief ist ja die Rede davon, dass aus Sicht der Unterzeichner, der Schreiber, einfach diese Abstimmung auch zwischen Macron und Scholz, da geht es ja um diese Bodentrippendiskussion, nicht gut funktioniert, dass sie sich da Verbesserung wünschen. Und eben auch im Zuge dieser Taurus-Affäre und der Abhöraffäre, wo ja rauskam, dass es bekannt ist, dass der Taurus auch auf jeden Fall fähige Menschen braucht, die den dort bedienen. Und dass eben auch zum Beispiel schon Soldatinnen und Soldaten aus Großbritannien dort vor Ort sind, die eine ähnliche Arbeit machen, dass sowas einfach nicht klar kommuniziert wird und dass sowas immer so untergebuttert wird. Also da geht es aus meiner Sicht gar nicht um die Forderung, jetzt alle zusammenzuschweißen für eine Aufrüstung zu einem dritten Weltkrieg hin, sondern eher auch um so eine Kritik an so einer Kommunikation, die einfach als nicht gut wahrgenommen wird, nicht transparent und nicht vertrauenserweckend.
An diesem Punkt, ich sagte es ja vorhin schon, ich finde ja nicht alles unsinnig an diesem Brief. An diesem Punkt gebe ich Ihnen durchaus recht. Und dass Scholz nicht gerade der große Kommunikator ist, darüber reden wir jetzt, seitdem er Kanzler ist. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, alle Umfragen zeigen, dass die deutsche Bevölkerung mit Scholz Kurs, auch was die Taurus angeht, völlig d'accord ist. Also die meisten Leute, die hierzulande leben, die wollen nicht, dass die Ukraine Waffen bekommt, mit der sie problemlos Russland bedrohen kann und auch die Grenze zu Russland überschreiten kann. Also Kommunikation ja, aber unter diesem Kommunikationsaspekt wird ja auch gefasst, dass Scholz eigentlich nicht deutlich sagen sollte, dass eben dass ein Eingreifen der NATO und deutscher Truppen ausgeschlossen ist. Ich finde das innenpolitisch, aber auch außenpolitisch durchaus wichtig. Und übrigens, erstens ist Deutschland nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Zweitens hat heute noch der ukrainische Botschafter gesagt, er hätte sich mit der SPD ausgesprochen, alles gut, das, was Mütze nicht gesagt hätte, dieser Begriff des Einfrieren des Kriegs wäre zwar nicht so toll, aber im Prinzip würde er nicht daran zweifeln, dass Deutschland die Ukraine mit allen Kräften unterstützt. Und drittens grenzen sich auch die USA ganz deutlich dagegen ab, dass irgendwer auf die Idee kommen könnte, NATO-Truppen in diesen Krieg eintreten zu lassen.
Jetzt ist, wenn wir mal, wir haben es jetzt gerade, glaube ich, sehr auf Deutschland bezogen diskutiert. Also wir haben geschaut, wie kann da die Gesellschaft auch drauf reagieren? Warum ist Scholz möglicherweise auch so zurückhaltend? Wenn wir jetzt aber noch mal reingehen in die SPD, weil das ist ja ein Brief, der sozusagen aus der SPD für die SPD-Spitze geschrieben, geschickt wurde, dann passt eine andere Meldung vom Nachmittag auch zu diesem sehr heterogenen Bild der SPD, was die da gerade abgibt. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth, der hat im Magazin Stern ein Interview gegeben, hat den Rückzug aus der Politik für 2025 angekündigt und hat diese Entscheidung unter anderem auch begründet mit einer schleichenden Entfremdung von seiner Partei, unter anderem auch wegen der Ukraine-Politik seiner Partei. Also Michael Roth, muss ich vielleicht noch kurz einordnen, der hat ja immer selber sehr, sehr, sehr klar und deutlich für mehr Unterstützung der Ukraine geworben. Und auch er ist ja vielleicht so ein Mosaikstein dieser Gruppe innerhalb der SPD, die sagt, wir können da gerade mit unserer Parteiführung nicht viel anfangen und wir müssen das jetzt öffentlich sagen, weil es offensichtlich intern kein Forum gibt, wo man sowas auch ausdiskutieren kann.
Also wenn die SPD nicht in der Lage ist, parteiintern solche Fragen zu klären, dann ist das ein Armutszeugnis. Denn schon in der Ampel, das wissen wir, wird der Streit auf unangenehme Weise öffentlich ausgetragen. Wenn es auch noch innerhalb der Parteien passiert, dann ist das einfach kein gutes Zeichen auch für eine parteiinterne Demokratie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer Stimmen in den einzelnen Parteien, zum Beispiel auch bei den Grünen, die einen harschen Kurs, was Waffenlieferungen und Ähnliches angeht. Das heißt ja nicht unbedingt, dass diese Abgeordneten die richtige Haltung vertreten und dass man unbedingt politisch ihnen folgen sollte.
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ein Interview in der Wochenzeitung Die Zeit gegeben. Da fordert er etwas, das er Mentalitätsreform nennt. Und da geht er unter anderem auf die Sozialausgaben ein und sagt, die stark steigenden Sozialausgaben, die nicht mehr nur Bedürftigkeit verhindern, sondern in großer Dimension umverteilen, stehen in Konkurrenz zu allen anderen Aufgaben. Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur, Verteidigung. Also er macht da so ein Gegeneinander auf, ne? Die Sozialausgaben versus andere Aufgaben. Wie gesagt, Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur zum Beispiel. Hat er da einen Punkt, Bascha Mika?
Nein. Ich weiß, warum Christian Lindner einer meiner Lieblingsminister ist. Und dieses Interview beweist es einfach wieder. Also wir können ja beobachten, dass es seit vielen Jahren immer so läuft, dass sozusagen zyklisch die Sozialneidsdebatte und vor allen Dingen das Bashing von Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, immer wieder auftauchen. Und dass Lindner diese Debatte jetzt wieder auf, ich meine, gut, er ist ein Neoliberaler, was will man da erwarten? Aber ich finde das schon übel. Er versucht ja eigentlich nichts anderes, als ständig deutlich zu machen, ich habe recht mit meiner Schuldenbremse und wir haben genug Geld, wir müssen es nur anders verteilen. Mit anderen Worten, vielleicht noch mehr Reiche in Deutschland, vielleicht noch mehr Unternehmen, die gepampert werden sollen. Obwohl, eine Sache hat mir in dem Interview gut gefallen, weil er sagt, es gäbe inzwischen ja auch Unternehmen, die sich zu sehr auf staatliche Subventionen und Unterstützung verlassen würden. Das sagt er allerdings in zwei Sätzen, während er sich über die zu hohen Sozialleistungen irgendwie, ich will nicht sagen eine halbe Seite, aber zumindest sehr viel länger ausmehrt.
Jetzt haben Sie das mit dem Unternehmen schon aufgegriffen. Ich habe das hier nämlich als nächsten Punkt stehen und wollte Ihnen das entgegenwerfen, als können Sie da nicht mit Lindner
als
doch noch zusammen
Kritik.
Können.
Komm. Frau Mika, lesen Sie mal richtig.
Nicht als Kritik, aber so als Weiterdeckangebot. Aber wir können ja da trotzdem noch mal kurz bleiben. Ich fand den auch bedenkenswert, den Punkt. Er hat da, und da sind wir wieder bei diesem Mentalitätswandel-Argument, eben gesagt, der Staat musste stark eingreifen. Das war auch richtig während der Pandemie, nach dem Angriff auf die Ukraine. Und er sagt eben, Sie haben es gerade schon zitiert, dass dann so eine Gewöhnung eingesetzt habe, die aber eben nicht auf Dauer die Mentalität verändern darf. Also manche Managerunternehmen suchen offensichtlich den wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr im Wettbewerb, was eben in Christian Lindners Sinne wäre, sondern in der Nähe des Staatshaushaltes und seiner Subvention. Und ich finde, wenn man das jetzt nochmal zurückverfolgt auf die Sozialleistungen, trotzdem wichtig, auch da differenziert zu schauen, was brauchen Menschen wirklich und wo ist es dann vielleicht so ein bisschen so eine Augenwischerei-Politik, um scheinbar etwas zu verbessern. Also würde ich schon sagen, da ist so ein bisschen Wettbewerb von Christian Lindner angeschoben, vielleicht nicht verkehrt.
Naja, also natürlich ist es richtig, dass man sich nicht unendlich verschulden kann. Und ich will jetzt nicht mit Angela Merkels schwäbischer Hausfrau ankommen. Aber selbstverständlich muss in dieses Land noch unglaublich viel investiert werden, weil es über Jahrzehnte nicht passiert ist. Und wir wissen, was alles Rott ist. Ich sage nur Stichwort Brücken, Stichwort Schulen, was mir sehr viel mehr am Herzen liegt noch als die Brücken. Also und das alles mit einer Umverteilung hinzukriegen, wie es Christian Lindner suggeriert, das finde ich schon sportlich. Dann soll er es doch mal sagen. Dann würde er beim Bildungsetat kürzen, was ja schon passiert ist. Dann wird beim Sozialhaushalt gekürzt. Dann wird das Bürgergeld abgeschafft. Auch die CDU sagt ja, schon der Name Bürgergeld ist völlig daneben, denn das suggeriert, als hätte ein Bürger, eine Bürgerin ein Anrecht darauf. Ja, hat er und sie, der Bürger, die Bürgerin. Denn wenn wir in einem Land leben, das dermaßen reich ist und wo so viele Menschen auch unverschuldet in Armut leben oder zumindest wenig Geld haben, diese Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat sie unterstützt. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Und wenn man diese Solidargemeinschaft aufkündigen will, dann schreddert man das Selbstverständnis dieses Landes. Und das tut Christian Lindner stellenweise jetzt auch.
Ich gebe zu, ich bin auch kein Fan von dieser Argumentation, die dann oft kommt, auch schon seit Jahren, dieser sozialen Hängematte, dass Menschen sich dann mit Absicht da reinhängen und sich einfach einen Lenz machen sozusagen. Das finde ich auch, ist eine Diskussion, die oft so stigmatisiert und eben auch in Schubladen
steckt.
Zumal
die Zahlen ja zeigen, dass es keinen großartigen Anstieg von Menschen gibt, die Sozialtransfers bekommen, sondern dass die Gruppe derjenigen, die tatsächlich Sozialleistungen missbrauchen, sich immer in einem bestimmten kleinen Prozentbereich bewegt und auch nicht sinnlos ansteigt.
Gleichzeitig hat Christian Lindner, und Sie haben da seine Daumenschrauben gerade schon angesprochen, ja auch wirklich einfach nicht viel zu verteilen bei der Ampel. Also ich erinnere auch nochmal an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Das hat sein Übriges getan. Seitdem ist finanziell einfach sehr, sehr viel, was geplant war, zum Beispiel auch Stichwort Klima- und Transformationsfonds, nicht mehr möglich. Deswegen finde ich es schon auch richtig, wenn er in einem Interview dann sehr, sehr klar einfach öffentlich diskutieren möchte, wofür ist denn Geld da?
Ja gut, aber er muss doch auch sehen, dass wir in einer Ausnahmesituation sind und dass in diesem Zusammenhang vielleicht die Schuldenbremse nicht gerade viel Sinn macht. Also, wir können nicht einerseits sagen, wir unterstützen die Ukraine bis zu dem Ende, wo Russland nicht mehr das Land angreifen kann, vertrieben worden ist aus den ukrainisch besetzten Gebieten und so weiter und so weiter, was unendlich viel Geld kostet, mal von dem Wiederaufbau der Ukraine, wo jetzt schon ganz viel Geld reinfließt, ganz abgesehen. Das muss man stemmen. Man muss die Folgen der Corona-Pandemie irgendwie in den Griff bekommen. Weltweit gibt es Aufruhr durch den Nahostkrieg. Auch das geht ja an uns, auch an der deutschen Wirtschaft, nicht einfach spurlos vorüber. Also muss man doch überlegen, wie finanziert man das? Und will Christian Lindner wirklich, dass statt bedürftige Menschen in Deutschland zu unterstützen, alles Geld in Rüstung fließt? Und das ist ja nicht nur Rüstung für die Ukraine, sondern auch Aufrüstung der Bundesrepublik, der Bundeswehr und so weiter und so weiter. Das finde ich eine Art der Umverteilung. Da hätte ich schon mal ein paar Fragezeichen.
Gut, man kann ja auch argumentieren, dass eben dieses Aufrüsten jetzt in dieser Weltlage notwendig ist, um überhaupt ein Deutschland, eine Gesellschaft mit diesen Werten, wie sie jetzt besteht, schützen zu können. Also Stichwort Kriegstüchtigkeit.
Ja, das sagen alle, die von Kriegstüchtigkeit reden. Mir wäre es lieber, es würde mehr über Verteidigungsfähigkeit gesprochen und dass man da durchaus Geld reinsteckt, aber sich vor allen Dingen auch überlegt, was gibt es denn für Konzepte, um überhaupt nicht in die Situation zu kommen, sich verteidigen zu müssen.
Jetzt möchte ich gerne noch einmal kurz zurück zu einem anderen Themenbeispiel. Wir waren gerade bei der Verteidigung, bei der Aufrüstung. Wir hatten es ja vorhin auch schon, dass Christian Lindner auch gesagt hat, auch das Thema Klimaschutz wird dann hinten runterfallen, wenn die Sozialausgaben steigen. Und ich finde aber, es gibt eigentlich von der Bundesregierung schon ein ganz gutes Beispiel, wo sich Wettbewerb und Transformationswillen beim Thema Klimaschutz ganz gut treffen. Und zwar ist das die Klimaschutzförderung, die Robert Habeck letztens angestoßen hat. Da gibt es eine Gebotsrunde, die gestartet ist jetzt für die neuen sogenannten Klimaschutzverträge. Da geht es ja darum, dass die Regierung Unternehmen dabei helfen will, sich zu transformieren, klimafreundlicher zu werden. Die können sich mit ihren Projekten Ideen für diese Förderung bewerben und wer am meisten CO2 einspart und das auch am günstigsten tut, bekommt diese Förderung. Also an diesem Beispiel, finde ich, lässt sich ganz gut zeigen, dass diese Ampel durchaus fähig ist, diese verschiedenen Sichten auf die Welt des Markthörigen, sage ich mal, und des Sozialen und des Anreizsystems sozusagen zu verquicken, um zu sagen, wir kriegen da was gewuppt.
Ja, klar. Also Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, haben seit Jahrzehnten gesagt, wer Klimaschutz betreibt, kann es als Win-Win-Situation gestalten, weil man natürlich auch dadurch, man kann Arbeitsplätze schaffen, man kann bestimmte Krankheiten verhindern, indem wir bestimmte Umwelteinflüsse verringern, was dann wieder die Kosten im Krankenbereich senkt und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, über die man da reden kann. Und deswegen ist es natürlich richtig, Unternehmen zu unterstützen, dass sie bestimmte Ziele erreichen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als irgendeine Fahrflotte von irgendwelchen Unternehmen bei den Dienstwagen zu unterstützen.
Die Journalistin Bashamika ist ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau und der Taz und schreibt weiterhin für die Frankfurter Rundschau, macht außerdem beim Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Podcast. Und sie ist heute mein Gast. Oder ist es das Redaktionsnetzwerk Deutschland? Habe ich das richtig?
Nein, das ist Funke Mediengruppe.
Funke Mediengruppe, bitte entschuldigen Sie. Ich habe das mir eigentlich groß hier hingeschrieben und habe dann die falsche Abkürzung genannt. Bei der Funke Mediengruppe. Und sagen Sie doch einmal den Titel bitte.
Mikas Matrix.
Da geht es unter anderem, oder ich würde sagen eigentlich vorrangig, um feministische Themen. Und wir besprechen hier jetzt ein Thema, das dürfte genau in Ihren Beritt fallen, Frau Mika. Das Statistische Bundesamt hat nämlich heute die Zahlen zum Thema Elterngeldbezug veröffentlicht. Im vergangenen Jahr haben weniger Menschen in Deutschland Elterngeld bezogen. Rund 1,8 Millionen Männer und Frauen hätten 2023 Elterngeld erhalten. Das sagen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Und das ist jetzt gar nicht mal so die Nachricht, sondern die Zahlen zeigen auch, Väter nehmen das Elterngeld nach wie vor deutlich kürzer in Anspruch als Mütter. Also die durchschnittliche Dauer des geplanten Elterngeldbezugs, das habe bei Frauen bundesweit im Jahr 2023 ungefähr bei 14,8 Monaten gelegen. Und im Vergleich ist es damit so ein bisschen weiter gestiegen. Also Frauen nehmen ein bisschen länger Elternzeit als, oder wollen ein bisschen länger nehmen als im Jahr 2022. Und Männer sagen, ich strebe an, durchschnittlich 3,7 Monate Elternzeit zu nehmen.
Super, oder?
Warum?
Ich meine, die deutschen Väter sind sowas von verantwortungsvoll. Ich meine, sie nehmen sich sogar 3 Monate Zeit für ihre Kinder? Das ist doch sensationell. Ich meine, gut, bevor es überhaupt Elterngeld gab, sind die Väter ja praktisch nie zu Hause geblieben, um sich um die Kinder zu kümmern. Da waren es ausschließlich die Frauen. Das heißt, Väter brauchten den finanziellen Anreiz, um ihre Rolle als Vater wahrzunehmen. Ich finde das armselig.
Dann frage ich mich aber, wenn das das ist, womit sich Familien wohlfühlen und wo Familien sagen, okay, das sind die Monate, die kann ich aus dem Job raus zum Beispiel, muss man dann wirklich, sage ich mal, sagen, ihr macht das falsch?
Nein. Natürlich soll jede Familie, soll jedes Paar, soll jede Frau, jeder Mann entscheiden können, wie sie ihr Leben leben. Aber wir können doch nicht drüber hinwegsehen, dass es hier nach dem Muster der traditionellen Rollen abläuft. Und selbst die Bundesfamilienministerin hat kürzlich in ihrem Report gesagt, es wäre erschreckend, wie sehr junge Paare wieder in die traditionellen Rollen zurückfallen. Das heißt, das, was wir beobachten in Bezug auf das Elterngeld, dass Väter praktisch sich gar nicht um die Kinder kümmern und Mütter fast ausschließlich, das hat natürlich auch etwas mit dem ganzen Hintergrund des männerdominierten, teilweise auch patriarchalen Selbstverständnisses noch in diesem Land zu tun. Und das bringt Väter natürlich dazu zu sagen, weißt du, Schatz, ich kann so schlecht aus meinem Job rausgehen. Mein Chef will das nicht und ich habe dann Nachteile und ich werde dann möglicherweise nicht befördert und meine Karriere stoppt. Ja, aber genau dasselbe passiert Frauen auch. Und das wird sich nur ändern in den Unternehmen, also diese Haltung, wenn sowohl Väter wie auch Mütter gleichermaßen aus dem Beruf rausgehen, um sich um die Kinder zu kümmern. Und den Kindern tut's auch gut, die brauchen ihre Väter.
Versucht die Politik ja auch da ein bisschen nachzusteuern. Zum 1. April ändert sich was beim Elterngeld. Unter anderem geht es da um den gleichzeitigen Bezug für beide Eltern. Der wird eingeschränkt. Also nur noch 1 Monat dürfen dann Eltern gleichzeitig Elterngeld beziehen. Bislang war das bis zu 6 Monate möglich. Das heißt, die Politik macht ja doch schon einiges, um einen Anreiz zu schaffen, dass eben jeweils beide auch allein mit dem Kind zurechtkommen.
Ganz genau. Denn in der Zeit, wo beide Eltern zu Hause waren, da kann man sich ja mal vorstellen, wie die Arbeitsteilung bei den allermeisten lief. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht auch ganz andere Väter gibt. Ich kenne sie aus meinem Umfeld, aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis, auch aus Kollegenkreisen kenne ich natürlich solche. Aber die Zahlen des Statistischen Bundesamts beweisen einfach, das sind immer noch die Ausnahmen. Und ich finde die Anreize, die das Ministerium gibt, finde ich durchaus richtig. Aber nochmal, Ich finde, der deutsche Vater muss sich sagen lassen, dass er ein Versager ist, was seine Zugewandtheit und auch die zeitliche Investition in seine Kinder angeht, dass es immer nur über finanzielle Anreize geht. Und es stimmt ja nicht, wenn immer behauptet wird, es liege ausschließlich daran, dass Frauen weniger verdienen. Es gibt genügend Untersuchungen von Paaren und da sagen diese Paare, nein, nein, bei uns lag es überhaupt nicht am Geld. Und man darf auch nicht vergessen, bei jungen Paaren, die in den Beruf starten, da verdienen, zum Beispiel bei gut ausgebildeten jungen Leuten, da verdienen beide erstmal gleichermaßen gut oder weniger gut. Und der Riesenunterschied, der stellt sich in der Regel dann ein, wenn eben Frauen aussetzen wegen der Kinder.
Der Nationalspieler Antonio Rüdiger, der hat vor einigen Tagen auf Instagram ein Foto gepostet, anlässlich des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Da kniet er, hält seine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger nach oben. Und der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und Betreiber des rechtspopulistischen Portals Nius, der hat auf dem Kurznachrichtendienst X behauptet, Rüdiger zeige da den Gruß der Islamisten. Antonio Rüdiger und der Deutsche Fußballbund gehen jetzt juristisch gegen Julian Reichelt vor. Der Fußballprofi von Real Madrid, der hat Strafanzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft gestellt, weil er sich durch die Kritik Reichelts an dem Foto verunglimpft und verleumdet fühlt. Was dieser juristische Schritt aber nicht verhindert, dass sehr heftig über diesen Zeigefinger diskutiert wird und ob dieser Zeigefinger okay ist. Möchte ich kurz draufschauen mit der ehemaligen Chefredakteurin der Taz und der Frankfurter Rundschau, mit der Journalistin und Podcasterin Bashar Mika. Frau Mika, ist es okay, dass Rüdiger ein Zeichen nutzt, das unter anderem auch der IS als Erkennungszeichen für sich nutzt?
Wenn er das tatsächlich so gemeint hat, dann ist es natürlich überhaupt nicht okay. Aber wissen wir das? Er sagt natürlich, es war nicht so. Und was doch aber eigentlich dahinter steckt, ist doch der Verdacht, dass jeder betende Muslim, der sich dann auch noch damit abfotografieren lässt und das auf Instagram postet, dass der gleich ein Fundamentalist ist. Und diese Verdachtshaltung finde ich, nur weil jemand religiös ist, und zwar nicht christlich religiös, sondern leider Gottes Muslim ist, das finde ich unerträglich. Und Julian Reichelt, um es mal ganz deutlich zu sagen, ist eine der unsäglichsten Dreckschleudern, die wir in diesem Land haben. Und wenn es nach mir ginge, würde er Berufsverbot bekommen als Journalist oder dass er sich zumindest nicht mehr Journalist nennen darf. Leider ist unsere Berufsgruppe ja vom Namen her nicht geschützt, deswegen wird es nicht gehen.
Ich glaube, diese Diskussion könnten wir auch über das Sendungsende hinaus noch weiterführen. Hier folgen aber gleich die Nachrichten. Deswegen noch ein Einwurf. Es hat sich unter anderem auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser geäußert. Die rät in der Diskussion über den Nationalspieler und über den Zeigefinger zur Gelassenheit. Sie sagt, der nach oben ausgestreckte Zeigefinger sei ein Zeichen, das gerade zu Beginn des Fastenmonats Ramadan viele muslimische Gläubige zeigen würden. Und deswegen solle man das auch nicht überbewerten. So, vielleicht ganz
recht hat sie.
Da sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Bashar Mika.
Es war mir ein Vergnügen.
Bei mir im Studio, mir auch.